Musik hat direkten Zugang zu unseren Gefühlen und wirkt auf allen Ebenen des Gehirns. Die Musiktherapie setzt genau hier an. Sie erreicht Menschen ganz unmittelbar und gerade in den Bereichen, in denen Sprache an ihre Grenzen stößt. Mein Name ist Markus Kreul, ich bin Pianist und das ist der Podcast Die Kraft der Musik on Tour. Ich treffe heute Susanne Metzner, Professorin für Musiktherapie an der Universität Augsburg. Wir sprechen über eines ihrer großen Themen, Improvisation und Schmerz, und darüber, wie sie Praxis, Forschung und Lehre kreativ miteinander verbindet und immer wieder neue Ansätze findet. Kommen Sie mit! Liebe Susanne, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst für dieses Gespräch heute.
Ja, herzlich gerne.
Lass uns gerne mit einem kleinen Überblick beginnen. Was ist, was kann Musiktherapie?
Ein kleiner Überblick. Also Musiktherapie in ihrer heutigen Form ist ungefähr 80 Jahre alt, aber der Einsatz von Musik in der Medizin, der reicht ja bis in die Antike zurück. Und es gibt zwei große Richtungen in diesem Feld. Die eine Richtung geht davon aus, dass Musik unmittelbar wirkt auf Körper, Geist und Seele, dass sie wie ein Balsam oder ein Non-Pharmakon wirkt. Und dieses innere Wissen haben eigentlich alle Menschen, die haben sowas wie eine musikalische Hausapotheke zu Hause, weil sie wissen, wann sie welche Musik für welche Befindlichkeit verwenden wollen. Und im professionellen Bereich nennt man diesen Bereich aber Musikmedizin, weil man von diesen direkten Wirkungen ausgeht. Und der andere große Bereich, der setzt Musik eher ein als ein Medium für Expression, für Exploration, für Kommunikation, auch für Verarbeitung. Und dann ist Musik nicht so sehr Wirkstoff, sondern ist mehr Wahrnehmungsgegenstand und damit auch sehr, sehr subjektiv. Und das nennen wir Musiktherapie und das hat mehr Verbindungen zur Psychotherapie und darum ist auch Musiktherapie immer in einer therapeutischen Beziehung.
Wir möchten gerne ein bisschen konkreter werden und zwar auf eines deiner großen Themen eingehen, Improvisation und Schmerz.
Ja, auch wieder große Themen. Fangen wir mal mit der Improvisation an. Die Improvisation ist eines der prominenten Werkzeuge, die wir haben. Und die meisten Menschen, wenn sie davon hören, schrecken erstmal zurück, weil sie denken, ich kann das nicht. Also sowohl die Menschen, die Patienten sind oder Patientinnen oder auch Menschen wie du und ich, die denken, wie soll das denn gehen? Und der zweite Grund, warum sie zurückschrecken, ist, wie soll das denn schön sein? Also wenn Menschen, die kein Instrument spielen können, plötzlich auf Instrumenten spielen. Also wir haben Musiktherapieräume, die sind voller Instrumente, bekannte und unbekannte, große, kleine und so weiter. Und die Aufforderung heißt, spielen Sie mal, was Ihnen in die Finger kommt. Und die Frage der Schönheit ist aber eigentlich nicht richtig gestellt, weil es geht nicht primär um Schönheit, obwohl auch ein einzelner Gitarrenton ja schön sein kann. Aber wenn ein Gitarrenton jetzt zum Beispiel schnarrt, dann ist er eher stimmig, zum Beispiel für eine gewisse Reibung, für eine gewisse Unentschiedenheit, auch Unbeholfenheit. Und diese Stimmigkeit, die kann man auch als schön empfinden.
Genau, also ich denke auch daran, dass sie dadurch real wird. Ja, sie entspricht vielmehr auch unserem Leben, was ja nicht nur selektiv schön ist, sondern doch auch Reibungen, Missklänge mit sich bringt.
Ja, aber interessanterweise, also es kommt vor in der Therapie, dass die PatientInnen entdecken, dass genau diese Stimmigkeit des Momentes, des Ausdrucks, auch wenn es nicht im herkömmlichen Sinne als schön betrachtet wird, dass das für sie schön ist. Also Beispiel, Gruppenimprovisation, noch viel schrecklicher. Alle spielen durcheinander. Mhm. Manchmal ist es wirklich sehr chaotisch und wild und keiner hört auf den anderen. Und manchmal sind Menschen dann auch etwas erschrocken darüber, was sie da jetzt so gemeinsam produziert haben. Aber es kommt dann vor, dass eine Patientin hinterher sagt, das war schön. Das ist genau so, wie ich mich fühle. Durcheinander, verwirrt. Ich weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Ich kriege mein Leben nicht geregelt. Und ich habe endlich das Gefühl, hier darf das mal sein. Und das ist schön. Also das finde ich so ganz besondere Momente in der Musiktherapie. Wobei ich auch gerne hinzufüge, die PatientInnen, die in der Musiktherapie sind, sind hinterher ExpertInnen für zeitgenössische Musik. Die können in jedes Konzert gehen, die wissen, wovon die Rede ist.
Also diese Improvisation bringt uns ja zum einen mal direkt in den Moment, entsteht im Augenblick. Mhm. Und sie lässt ja auch gewisse Hörerwartungen hinter sich. Also das, was du auch schon angedeutet hast, es ist nicht mehr abgerundet, es ist in dem Sinne nicht fertig. Na, auch das, was du gerade beschrieben hast, diesen Fall, es kommt gar nicht zu einem Ende. Das finde ich so besonders spannend.
Ja, jetzt habe ich vielleicht den Akzent zu sehr auf das Unschöne und Wirre gelegt. Es gibt auch diese wundervollen Momente, wo sich etwas fügt, wo plötzlich zwei Menschen zusammenspielen und das ist ganz unerwartet, dass es geht, dass man mit einfachsten Mitteln miteinander spielen kann und dass man sich abwechseln kann, dass man den gleichen Rhythmus hat, dass man sich so versteht auf eine Art und Weise, die jenseits der Worte liegt.
Genau, es ist also eine große Offenheit, die weder schön noch schrecklich kennt, in der sich da bewegt.
Ja, und auch nicht richtig und falsch.
Unser Thema ist ja gerade Improvisation und Schmerz. Lass uns gerne über Schmerz sprechen.
Okay. Ja, Schmerz muss man eigentlich niemandem erklären. Wir kommen ja auf die Welt und haben Schmerzempfinden. Wir wissen, jeder weiß, was Schmerz eigentlich ist. Und Schmerz hat ja auch eine wichtige Funktion. Er schützt uns davor, dass wir, wenn wir eine Verletzung haben und deswegen einen Schmerz haben, dass wir dann sozusagen über die Verletzung hinweggehen. Das ist der akute Schmerz, der hat eine Signalfunktion, der sorgt dafür, dass wir uns nicht noch mehr verletzen. Dann gibt es aber den chronischen Schmerz und der ist doch ein etwas anderes Geschehen, weil eine Ursache oft nicht so ganz einfach zu finden ist. Es gibt vielleicht eine körperliche Ursache, aber die ist viel kleiner als das, was das Schmerzerleben eigentlich sagt. Oder es gibt manchmal auch chronischen Schmerz, ohne dass es eine körperliche Ursache gibt. Und unter chronischen Schmerzen leiden erstaunlich viele Menschen. Also 17% der Bevölkerung in Deutschland, das sind ungefähr 12 Millionen Menschen, leiden unter chronischem Schmerz. Und das über viele Jahre, oft über 7 Jahre, 20% davon über 20 Jahre. Und das macht auch nicht vor Kindern und Jugendlichen Halt. Also 31% ist, glaube ich, die Zahl der unter 18-Jährigen hat wiederkehrende oder chronische Schmerzen. Und das bedeutet Schulausfall, wenig Bewegung, soziale Isolation, Depressivität. Das heißt, es kann auch sich zu einem Teufelskreis entwickeln. Und dann muss eine multimodale Schmerzbehandlung eingesetzt werden, an der also viele verschiedene Fachdisziplinen beteiligt sind, unter anderem auch die Musiktherapie.
Mhm. Also ist eigentlich dieser chronische Schmerz schon wieder etwas wie eine eigene Krankheit?
Ja, ist eine eigene Erkrankung, richtig. Mhm. Genau, wird aber oft nicht so gesehen. Also nicht alle Menschen erhalten eigentlich die Hilfe, die sie bräuchten.
Und die Musiktherapie setzt bei chronischen SchmerzpatientInnen an?
Ja, wir sind eben Teil eines Gesamtbehandlungskonzeptes, haben darin dann auch einen bestimmten Auftrag. Und es gibt unterschiedliche Ansätze und jetzt kann ich ja auf das zurückkommen, was ich vorhin gesagt habe. Auf der einen Seite eher so als ein Balsam, als ein Non-Pharmakon, was der Entspannung dient oder auch der Ablenkung. Sehr wichtige und sehr wirksame Faktoren, die aber nur kurzzeitig wirken, weil ein chronischer Schmerz kehrt dann dennoch wieder, weil eine Entspannung oder eine Ablenkung nicht auf Dauer wirkt. Und dann gibt es die Musiktherapie, die eher darauf ausgerichtet ist, die Schmerzwahrnehmung zu verändern und den chronischen Schmerz in einem größeren Kontext zu verstehen, weil chronischer Schmerz hat nicht immer nur eine körperliche Dimension, sondern eben auch eine soziale Dimension, eine psychologische Dimension, eine kognitive. Und da ist dann eben dann doch die Musiktherapie eher das Mittel der Wahl.
Wie sieht eine Sitzung in der Musiktherapie aus?
Wir haben da sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann also mit PatientInnen improvisieren, wie ich das vorhin schon geschildert habe. Aber es gibt auch einige spezielle Methoden. Und eine davon sieht vor, dass die PatientInnen sich direkt mit dem Schmerz befassen und versuchen, eine Musik zu finden, Klänge zu finden, die diesem Schmerz Ausdruck verleihen. Mhm. Wir nennen das Komposition, meinen damit natürlich nicht so etwas wie eine Symphonie oder eine Beethoven-Klaviersonate, sondern eine Klangkomposition. Mhm. Und das Interessante daran ist, dass anscheinend das Erleben von Klängen viele Ähnlichkeitsbeziehungen zum Erleben von Schmerz hat. Also zum Beispiel ein reibender Klang und ein reibender Schmerz. Mhm. Ein stechender Klang, ein stechender Schmerz. Und das sind jetzt von den Worten her ja noch relativ grobe Kategorien. Aber wenn die PatientInnen dann anfangen, die passenden Klänge zu suchen, dann sind sie sehr präzise. Sie wissen ganz genau, wie die Reibung sich anfühlt, die dann so und so klingen muss. Ich kann das ja mal vormachen.
Gerne, du hast ein paar Sachen mitgebracht, ein paar Instrumente.
Ja, also zum Beispiel dieses Instrument. Klingt metallisch, da war auch so was rhythmisch Zuckendes dabei. Man kann es aber auch länger natürlich spielen. Ich könnte aber auch eher eine andere Art von Reibung. Und wir haben jetzt beide nicht diesen Schmerz, der reibt. Darum können wir es nicht mit dem inneren Erleben abgleichen. Mhm. Aber die PatientInnen tun das sofort innerlich. Die hören das. Die sagen dann zum Beispiel, nee, das müsste ein anderer Schlegel sein. Der müsste ein bisschen weicher sein. Der Klang ist eigentlich schon richtig, aber es müsste irgendwie nochmal anders. Oder man müsste fester streichen. Und das ist ein sehr wichtiger und interessanter Prozess, weil sie auf die Art und Weise nämlich zum ersten Mal ihren Schmerz wirklich selber sehr identifizieren. Schmerz ist oft eher so ein diffuses Gefühl. Man weiß, er sticht oder er reibt oder er ist scharf oder er brennt. Aber wenn man anfängt, einen chronischen Schmerz dem nachzuspüren, dann merkt man, der hat verschiedene Qualitäten. Der ist in der Mitte anders als am Rand und der baut sich irgendwie auf. Und plötzlich werden die PatientInnen zu Komponistinnen, ja, die das in Klang bringen, was sie fühlen.
Und bringen es damit auch ja nach außen, machen es hörbar.
Genau.
Und auch dann für andere Menschen verstehbar. Also ich denke ja auch an Angehörige von SchmerzpatientInnen, die ja sich tatsächlich um ihre Angehörigen sorgen und oft diesen Schmerz, dieses Diffuse ja gar nicht erkennen können. Und so können sie das auch miterleben, spüren, nachvollziehen. Und ich glaube, dadurch wird es eben verständlicher auch.
Ja, der Schmerz ist dann nicht mehr so etwas Unheimliches irgendwo, das noch nicht mal eine richtige Ursache hat, dieses merkwürdige Phänomen, sondern es wird plötzlich etwas, was man gemeinsam betrachten kann. Also gemeinsam hören kann, gemeinsam sich darauf beziehen kann. Dadurch entsteht plötzlich Kommunikation. Und wenn ich vorhin gesagt habe, gerade zum Beispiel bei Jugendlichen, aber das gilt auch für alte Menschen, dass die sich dann so zurückziehen, in die soziale Isolation gehen, das ist ein wichtiger Schritt, plötzlich wieder über etwas sprechen zu können und sich zum ersten Mal vielleicht verstanden zu fühlen.
Und ich denke auch schöpferisch zu sein. Das ist ja auch etwas, was einem ein sehr gutes Gefühl gibt. Wenn man weiß, man ist eine Schöpferin, ein Schöpfer, gerade in dieser Situation, in der man sich krank fühlt, in der man Schmerzen hat, denke ich, ist das auch sehr kraftgebend, oder?
Ja, diese Erkenntnis, ich kann etwas selber tun. Mhm. Ich bin nicht darauf angewiesen, dass man mir Medikamente gibt oder dass man irgendwelche Untersuchungen anordnet oder dass man mir sagt, wie ich mich bewegen soll, sondern ich bin plötzlich jemand, die das selber zum Ausdruck bringt. Wir nennen das Selbstwirksamkeit. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil in jeder Therapie.
Und ist dieses zum Ausdruck bringen, nach außen bringen, auch ein erster Schritt, um das vielleicht loslassen zu können?
Ja, also interessanterweise entwickeln PatientInnen dann oft Assoziationen, die über diesen Schmerz und über diesen Klang hinausgehen und erkennen plötzlich, dass das, was sie sonst ursprünglich nur für ein körperliches Geschehen hielten, dass das eigentlich noch andere Dimensionen hat. Manchmal tauchen Erinnerungen auf, manchmal tauchen auch irgendwelche Verletzungen auf, die sie erlitten haben, psychische Verletzungen. Und das ist dann natürlich mehr dann Gegenstand der Therapie. Aber was ich versuchte zu zeigen, ist, dass dieses ästhetisch sinnliche Tun und dieses Kommunizieren, das ist eigentlich so der Wendepunkt oft in Therapien, die manchmal sehr, sehr schwierig sind für die PatientInnen.
Und das ist aber die eine Hälfte der Musiktherapie. Und jetzt gibt es noch, das weiß ich schon, etwas, was darüber hinausgeht.
Ja, es geht ja auch darum, eine Vision zu entwickeln, wie es anders sein könnte. Und diese Vision ist bei SchmerzpatientInnen oft zum Erliegen gekommen. Sie wünschen sich, dass der Schmerz weg ist, aber sie haben überhaupt keine Idee davon, wie das denn wäre und wie man da hinkommt. Das haben sie aufgegeben innerlich, sehr häufig. Und dann kommt die Musiktherapeutin und sagt, okay, jetzt suchen wir mal die Klänge, die eine Linderung zum Ausdruck bringen können. Wie wäre denn eine Linderungsmusik für genau diesen Schmerz?
Und die entsteht dann auch innerhalb dieser Therapiesitzung.
Ja, richtig. Manchmal braucht man auch zwei oder drei Sitzungen dafür, klar, weil das ist ein sehr intensiver Prozess, Suchprozess. Und der ist ungleich schwieriger, weil hier müssen die Patientinnen ja etwas suchen, was nicht ist. Während sie vorher in der ersten Phase haben sie ja eine Vorstellung davon entwickelt, was da ist, der Schmerz. Und jetzt müssen sie plötzlich arbeiten und etwas entwickeln, wie das weggehen könnte, welcher ihr eigener Weg ist, um da rauszufinden. Und das braucht ziemlich viel therapeutische Erfahrung, weil sich an der Stelle auch Zweifel einstellen, Widerstände einstellen. Und die muss man als Therapeutin verstehen. Das ist also nicht so eine einfache Angelegenheit, wie das klingt, jetzt eine schöne Musik zu finden. Viele Patienten sagen, ach, spielen Sie mir mal was Schönes. Darum geht's nicht. Es geht ja nicht darum, dass ich Ihnen eine schöne Musik spiele. Das könnte ich freilich tun, aber das hilft Ihnen nicht.
Also das heißt, diese Musik, die dann entsteht, muss auch nicht unbedingt schön sein.
Die muss nicht schön sein. Die kann sehr unterschiedlich sein. Manchmal sind es so diese ganz leisen Töne, weil die meisten haben trotz aller Resignation eine innere Vorstellung, muss ich etwas Kühles oder etwas Warmes haben? Muss es etwas Lautes, Kraftvolles, Pulsierendes sein oder muss es etwas Leises, Fließendes sein? Und da wird auch lange dann in diesen Musiktherapieräumen gesucht nach den passenden Instrumenten und nach den passenden Spielweisen. Und nach regt sich so ein kompositorischer Wille. Dann sagt der Patient oder die Patientin, so sollen sie das spielen. Genau so. Diese Art von Unregelmäßigkeit, die muss da drin sein. Sie dürfen nicht regelmäßig spielen. Das muss unregelmäßig sein.
Okay, ich glaube, eine Information, die ist ganz wichtig, das höre ich gerade. Der Patient, die Patientin macht diese Musik nicht selbst.
Er komponiert sie.
Ja.
Oder sie komponiert. Ja. Aber es ist der Therapeut, der später spielen wird.
Also somit wird der Patient auch zum Dirigenten.
Ja, genau, zum Dirigenten und zum Zuhörer seines eigenen Werkes. Und das würde jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führen, das jetzt noch so im Detail zu erklären, wie das dann ganz genau abläuft. Aber das ist nochmal ein Positionswechsel. Erst bringt man etwas aus sich heraus und dann begegnet man dem von außen nochmal wieder. Und man erlebt, wie ein anderer Mensch sich bemüht, genau diese Vorstellungen umzusetzen. Man erlebt aber auch, die Welt ist nicht perfekt, sondern der andere Mensch ist ein anderer Mensch. Man erlebt sein Bemühen und man erlebt aber auch, da gibt es eine Differenz und man muss auch was abgeben können. Das sind ganz, ganz wichtige Erfahrungen, wenn man anfängt, du hast, glaube ich, von Loslassen gesprochen, weil man es auch ein bisschen loslassen muss.
Sehr schön. Schmerz, wie du schon selber beschrieben hast, gehört in unser Leben. Wir kennen das im Alltag, Wir schneiden uns mal beim Kochen, wir haben mal Kopfschmerzen. Aber wir kennen ja auch alle seelischen Schmerz über Trennungen, Verluste, über persönliche Niederlagen, die auch oft lange andauern. Welche Rolle hat gerade vor deiner Erfahrung Schmerz in unserem Leben?
Also Schmerz in diesem jetzt sehr übergreifenden Sinne gehört, glaube ich, auch zur Grundausstattung. Also Verlusterfahrungen machen Schmerzen oder auch, wenn man von jemand anderem psychisch verletzt wird, wenn man beleidigt wird oder nicht gesehen wird. Ich glaube, Schmerz ist unvermeidlich im Leben. Und keiner möchte ihn haben, aber ein schmerzfreies Leben ist auch irgendwie irreal und unmenschlich. Also, das, was ich vorher geschildert habe, ist wirklich für körperlichen Schmerz eine bestimmte Methode. Während man seelischen Schmerz eher anders in der Musiktherapie behandeln würde. Mhm. Aber man würde niemals darauf es anlegen, dass es dann nach einer Therapie überhaupt ein schmerzfreies Leben gibt. Das sind ja keine Menschen
mehr. Absolut. Ich denke sogar, dass die Intensität unseres Lebens aus einer Art Wechselspiel entsteht. Ist das vielleicht so? Also was ist Intensität? Das ist ja nicht nur glücklich zu sein, ohne Probleme zu leben. Natürlich gerne schmerzfrei, aber es ist doch dieser Wechsel in unserem Leben, der uns eine Intensität gibt.
Ja, weil wir sozusagen auf diese Art und Weise merken, wie vielseitig das Leben ist, welche Herausforderungen es für uns hat, aber auch, dass wir Menschen sind, die reagieren, die verletzlich sind. Und unverletzliche Menschen sind eigentlich nicht liebenswert, oder? Also.
Liebe Susanne, du vereinigst in deiner Tätigkeit Praxis, Lehre und Forschung. Von der Praxis haben wir einen kleinen Einblick bekommen. Was ist deine Motivation als Lehrende?
Wenn man Musiktherapeutinnen ausbildet, vermittelt man ja so auf der einen Seite Fachwissen. Das tun eigentlich alle Lehrenden. Aber das Entscheidende in einer Musiktherapieausbildung ist, dass man die Studierenden bei einer Persönlichkeitsentwicklung begleitet. TherapeutInnen brauchen natürlich viel Fachwissen, ist klar, aber sie müssen ja als Person später mit den Menschen arbeiten und sie müssen ihre eigenen Neigungen kennen und ihre eigenen Fähigkeiten, die Art, wie sie dann arbeiten. Und zu Beginn kommen die StudentInnen, weil sie begeistert sind von der Musiktherapie und gerne Musiktherapeut oder Musiktherapeutin werden wollen. Aber dann machen sie sich ja eigentlich auf eine Reise. Und auf dieser Reise bin ich eine gewisse Begleiterin. Wenn mir das gelingt, dass jemand seinen eigenen Weg findet, es geht nicht um meinen Weg und es geht nicht um 100 andere Wege, sondern den ganz eigenen Weg, wenn mir das gelingt, dann bin ich eigentlich glücklich. Das motiviert mich.
Ich denke, dazu braucht es auch Kreativität. Und davon hast du eine ganze Menge. Ich habe nämlich auf deiner Homepage auch Gedichte gefunden aus deiner Feder. Und ich möchte dir gerne eins vorlesen. Und zwar geht es hier um Lehre und Forschung. Lernen, hören. Lehre und Forschung. September. Auf einem Feld neben der Straße hockten hunderte von kleinen Vögeln. Ich fragte, was macht ihr da? Wir sammeln uns, war die Antwort. Eine gute Idee, dachte ich mir, denn ich war schon wieder weiter. Und bei den letzten beiden Zeilen, denn ich war schon wieder weiter, möchte ich gleich anknüpfen. Susanne, höre ich da eine Ungeduld, gar ein Getriebensein?
Also ein ungeduldiger Mensch bin ich wahrscheinlich schon, aber nicht mit den Patientinnen und auch nicht mit den Studentinnen.
Das ist gut.
Ich glaube aber, dass ich nicht getrieben bin. Ich verstehe mich als unterwegs seiend und das drückt das ja ein wenig aus, dieses Gedicht, dass ich selber auf dem Wege bin. Und Es drückt aber auch aus, dass ich sehr offen für meine Umwelt bin und eigentlich seit meiner Kindheit schon immer eine innige Beziehung zur Natur hatte und zu den Wesen, die mir da begegnen. Also vielleicht mag das ein bisschen kindlich klingen, aber ich bin in so einer Art Dialog. Und ich versuche, den Wesen, in diesem Fall den Vögeln, die sich da gesammelt haben, abzulauschen. Was sagen sie mir? Und sich zu sammeln halte ich für unabdingbar, auch wenn Forschung ja häufig so aussieht, als müsste man immer weiter machen. Man muss sich aber sammeln, damit man unterscheiden kann, was wichtig ist und was wesentlich ist. Und es kommt auf das Wesentliche an. Das Wichtiges gibt es viel. Aber das Wesentliche herauszufinden, dafür braucht man Sammlung. Und da darf man auch nicht ungeduldig sein.
Lass uns gerne noch auf eine weitere Facette zu sprechen kommen, die Musikerin. Du hast in Hamburg Blockflöte studiert.
Richtig, das ist schon eine ganze Weile her. Ich würde sagen, es war von den 3 Studien, die ich absolviert habe, das anspruchsvollste, weil es mich immer wieder an meine Grenzen gebracht hat. Das gilt sicherlich für andere MusikstudentInnen auch so. Das tägliche Üben, das immer dranbleiben und diese ständige Gefahr zu scheitern, dass etwas nicht gelingt, das ist, glaube ich, immer wieder präsent, wenn man Musik studiert. Und das verbinde ich als Erinnerung mit dem Blockflötenstudium. Es ist nicht die schönste Erinnerung, ehrlich gesagt.
Aber dieses Gefühl, immer am Scheitern zu sein, nicht gut genug zu sein, kann uns ja auch anstacheln, um Höchstleistungen zu bringen. Und eins ist klar, konzertierende MusikerInnen müssen Höchstleistungen vollbringen. Geht das aus deiner Sicht auch ohne diesen Stachel in der Seele?
Stachel ist interessant. Da müsste ich vielleicht ein bisschen länger nachdenken. Ich glaube, ich würde es ein bisschen anders sehen. Vielleicht sagst du dann hinterher, dass das der Stachel ist. Also auf der einen Seite muss man Höchstleistung bringen, absolute Präzision. Man muss alle Körperfunktionen unter Kontrolle haben, weil sonst schafft man es nicht, das Stück so zu spielen, wie es gespielt werden muss. Aber auf der anderen Seite muss man ja die Musik ins Schwingen bringen. Sonst ist es keine Musik, sonst ist es Mechanik. Und das ist eigentlich die große Herausforderung, inmitten dieser Präzision den Freiraum, den Spielraum zu haben, die Schwingung zuzulassen. Und das ist eigentlich ein gegenläufiger Prozess. Das eine muss man kontrollieren und das andere muss man loslassen. Und das übt aber auf MusikerInnen, glaube ich, eine große Faszination aus, in diesem Zwiespalt zu sein. Auf der einen Seite halten, kontrollieren, auf der anderen Seite das Verbindende, das schwingende Element zu erleben. Und das gelingt nicht immer. Und das ist dann auch oft, glaube ich, jedenfalls war es bei mir, ein Gefühl des Scheiterns, wenn es mir nicht gelungen ist.
Ja, mit dem Stachel meine ich nochmal ein bisschen was anderes. Damit meine ich eher, dass ein Schmerz hinzukommt, der nicht da sein müsste. Ich denke vielmehr, dass wir uns der Musik auch über ein Verstehen nähern können. Und das, was du beschrieben hast, was ich wunderbar finde, würde ich als ein Verstehen bezeichnen. Und sich dem zu nähern, diesen Weg zu gehen, der muss nicht unbedingt mit diesem Stachel zusammenhängen.
Ah ja, okay. Ich glaube, ich hätte dich damals gebraucht als Studentin.
Aber welche Musik hörst du heute gerne?
Ich bin sehr vielseitig. Ich könnte mich jetzt nicht festlegen. Also du fragst vielleicht nach Musikstilen oder Werken oder Komponisten oder Genres oder so. Also ich glaube, ich habe so eine generelle Vorliebe für Kammermusik, weil ich auch das Transparente und das Filigrane mag und diese Beobachtung der unmittelbaren Interaktion zwischen den Musikern und Musikerinnen, dass man ja auch hört, wenn man jetzt nur die Musik hört. Und das finde ich immer wieder sehr, sehr faszinierend. Da könnte ich immer wieder was hören. Und das Interessante ist, ich höre gerne ganz Neues, aber auch ganz Altes. Ich komme ja mit der Blockflöte nun aus der alten Musik. Also das Mittelalter ist für mich im Grunde genauso präsent wie die zeitgenössische Musik. Die Blockflöte überspringt ja die Romantik. Da bin ich nicht ganz so zu Hause, natürlich. Aber ich spiele auch noch andere Instrumente. Und insofern habe ich, glaube ich, eine ziemliche Spannbreite und entscheide auch spontan, was jetzt in diesem Moment die richtige Musik für mich ist.
Und wie sind diese Momente? Wann spürst du die Musik, die Kraft der Musik besonders?
Das sind sicherlich so zwei Momente. Das eine ist, wenn ich das Gefühl habe, berührt zu werden, an einer Seite von mir, die mir vielleicht selber gar nicht immer so ganz zugänglich ist. Also ich suche nicht die Entsprechung in der Musik, sondern die Musik berührt etwas, was mir vorher nicht so bewusst war. Das ist so die eine Dimension. Und das andere, wenn ich Menschen musizieren erlebe, Live-Musik, das ist für mich der Garantieschein, dass das für mich ein intensives Erlebnis sein wird. Und zwar erstreckt sich das auf PatientInnen. Die spielen ja mir eine Musik, die ich vorher noch nie gehört habe und die nie wieder zu hören sein wird. Das ist ein besonderer Moment. Aber natürlich auch große Künstler und Künstlerinnen. Aber ich gehe auch hier gerne in die Konzerte von den Studenten und Studentinnen, weil ich das so faszinierend finde, wenn man das Talent schon heraushört, aber es ist noch nicht voll entfaltet, so wie Knospen im Frühling. Mhm. Das finde ich sehr, sehr berührend. Da gehe ich sehr gerne hin.
Sehr schön. Liebe Susanne, ich danke dir sehr für dieses Gespräch.
Ja, herzlich gerne. Hat mich selber sehr bereichert. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Die Videos zu dieser und allen weiteren Folgen finden Sie unter www.diekraftdermusik.com. Bleiben Sie gesund und bunt. Dieses Projekt wird gefördert von Neustart Kultur und der GVL.